SWR Kultur am Samstagnachmittag. Was sind die ersten drei Kinderlieder, die Ihnen spontan einfallen? Ist da vielleicht Summ, 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 Bienchen, Summ herum dabei oder ABC, die Katze läuft im Schnee? Oder fällt Ihnen eventuell etwas Neueres ein, sowas wie Stups der Osterhase? Was auch immer, ich bin ziemlich sicher, dass den meisten von uns Kinderlieder einfallen, die mindestens 40 Jahre alt sind. Neuerscheinungen gibt es im Bereich der Kindermusik kaum, besser gesagt gab es kaum, denn seit über 10 Jahren beweist die Band Deine Freunde, dass sich Musik für Kinder, cooler, moderner Sound und witzige, manchmal auch hintersinnige Texte nicht ausschließen müssen. Gerade sind Deine Freunde auf Tour und kommen auch im Südwesten vorbei. Gegründet wurde die Band eher zufällig von Florian Sump. Hallo.
Hey, guten Tag, moin, danke für das schöne Intro. Habe ich sehr genossen gerade, mich fast ein bisschen weggeträumt.
Ah ja, ich hole Sie mal wieder zu uns zurück aus der Traumwelt.
Ja.
Denn Sie vereinen ja zwei ganz unterschiedliche Karrieren in sich. Sie sind nicht nur Kita-Erzieher, sondern auch Popstar. Mit der Band Echt waren Sie ein Teenie-Star, haben danach solo als Hip-Hop-Musiker weitergemacht. Aber das bei dieser Mischung eine tatsächlich extrem erfolgreiche Band für Kinder und Familien rausgekommen ist, das war dann wirklich Zufall, oder?
Die Frage habe ich mir so eigentlich noch nie gestellt. Ich würde jetzt gerne von Schicksal reden, aber wer weiß das im Endeffekt schon so genau, warum die Dinge kommen, wie sie kommen. Wenn ich mir das jetzt im Nachhinein anschaue, dann denke ich manchmal, dass es irgendwie so sein sollte, dass ich, als ich nach dem Ende von Echt meinen Zivildienst nachgeholt habe, in einer Kindertagesstätte bei mir um die Ecke in Hamburg und da dann gemerkt habe, dass es in meinen Augen ein bisschen zu wenig Musik für Kinder gibt, also die explizit für Kinder geschrieben wird und die dann doch vielleicht jünger als 40 Jahre alt ist. Wenn ich mir diese Entwicklung so anschaue und wohin sie mit meiner Band Deine Freunde geführt hat, dann denke ich manchmal so, ach, es sollte alles so sein, es sollte genauso kommen, aber so hat es sich damals, als es losging, natürlich nicht angefühlt. Da hat es sich wie eine Aneinanderreihung von irgendwie glücklichen Zufällen angefühlt und dann auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl, im richtigen Moment was Neues erschaffen zu haben.
Ja, es fing tatsächlich an mit einem Kita-Fest, ne, wo ein einziger Song aufgeführt werden sollte.
Genau, ich hatte eine Gruppe damals, das waren die Frösche. Die mochten das damals, wenn ich meine private Musik von zu Hause mitgebracht habe, um uns den Aufräummoment ein bisschen zu verschönern in der Kita. So, ich habe dann auch gemerkt, die Kinder hören dann auch besser und ich muss sie nicht 20 Mal zum Aufräumen auffordern, sondern irgendwie so tanzend geht das dann alles ein bisschen lockerer von der Hüfte. Und da habe ich halt immer Hip-Hop-Mucke mitgebracht, die ich zu Hause gerne höre, so amerikanische Sachen, weil die Deutschen für die Kinder dann doch, glaube ich, noch nicht so gut gewesen wären.
Mhm.
Und so wurde dann die Idee geboren, als ich die Kids da durch unseren Gruppenraum habe tanzen sehen, dass ich dachte so, eigentlich müsste ich mal was machen, was einen ähnlichen Rhythmus hat, eine ähnliche Musik, aber was so auf deren Lebensrealität zugeschnitten ist. Also ein Text, mit dem sie sich vielleicht auch noch identifizieren können. Und dann habe ich mich mit Pauli und Lukas, meinen lieben Bandkollegen, zusammengetan. Wir haben an einem Nachmittag das Lied, unser erstes Lied, Schokolade, aufgenommen und eigentlich so fertig gemacht, wie es jetzt auch dann überall zu hören war. Und habe das am nächsten Tag meinen Kindern vorgespielt, den Fröschen. Und auch erstmal nicht gesagt, dass ich das war, weil ich gerne eine unverfälschte Meinung von denen haben wollte, was ich mir auch hätte schenken können, weil Kinder eigentlich immer relativ unverfälscht das raushauen, was sie gerade denken. Aber das fanden sie super und wollten es immer wieder hören, immer wieder. Und durch dieses Feedback und auch durch den Spaß, den wir daran hatten, dieses Stück zu produzieren, habe ich dann gedacht, okay, irgendwie, das müssen wir weitermachen. Das hat so viel Spaß gebracht und jetzt auch das tolle Feedback von den Kindern zu bekommen und auch zu wissen, da, wo dieses Lied herkommt, da gibt es noch viele, viele, viele Lieder mehr, die geschrieben und aufgenommen und produziert werden wollen. Und dann haben wir nie wieder damit aufgehört. Und das ist jetzt 12 Jahre her.
Also Kinder sind ein durchaus begeisterungsfähiges Publikum. Wie erklären Sie sich, dass Kinder trotzdem von der Musikindustrie so oft ausgeblendet werden?
Ich weiß gar nicht, ob das etwas ist, was man auf die Musikindustrie reduzieren sollte. Also klar, es gibt Cartoons für Kinder und Filme, die für Kinder produziert werden, aber so gesamtgesellschaftlich habe ich immer noch oft das Gefühl, dass Kinder doch eher ein bisschen reduziert betrachtet werden von uns Erwachsenen und halt auch von der Gesellschaft und oft nicht so ernst genommen werden, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und durch meine Arbeit damals, also ich habe ja auch 10 Jahre in genau diesem pädagogischen Bereich mit Kindern gearbeitet, habe ich dann schon relativ schnell gelernt, wie sehr es die Kinder wertzuschätzen wissen, wenn man ihnen auf Augenhöhe begegnet und sie nicht so wie Menschen, kleine Menschen zweiter Klasse behandelt, sondern sie ernst nimmt und wie oft man dann auch als Erwachsener überrascht wird, dass die Kinder einem eben auch auf Augenhöhe begegnen können und auch in Gesprächen mithalten können und einen viel feineren Sinn für Humor haben, als wir das oftmals von außen so vermuten. Also wer Kindern offenherzig begegnet, wird merken, dass man, wenn man sie zu klein macht im eigenen Kopf, dass man da oft eines Besseren belehrt wird. Und das wollte ich dann auch mit in die Musik nehmen, dass wir gesagt haben, komm, wir trauen den Kindern jetzt einfach mal mehr zu, als im Kreis sich drehen und in die Hände klatschen und versuchen mal eine Musik für die neu zu erfinden, die denen ein bisschen mehr zumutet einfach so. Und das hat total gut funktioniert, weil die Kinder uns das, ja, die Musik aus den Händen gerissen haben.
Also die Kinder hatten sie schnell in der Tasche. Dann muss aber ja auch ein professionelles Umfeld entstehen, um das Ganze publik zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie durch ihre Zeit bei Echt noch gut vernetzt sind in der Musikbranche und Szene. Hatten sie dadurch Vorteile? Also haben die Leute von der Branche direkt in die Hände geklatscht, als sie gesagt haben, ich würde gern Musik für Kinder machen?
Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Nach dem Ende von Echt bin ich fest davon ausgegangen, dass ich nie wieder mit Musik mein Leben füllen werde. Also abgesehen davon, dass ich Musik für immer lieben werde. Aber ich bin wirklich fest davon ausgegangen, nie wieder Teil einer Band zu sein. Sie müssen wissen, dass Echt in einer Zeit in der Musikbranche unterwegs war, wo die Musikbranche noch komplett anders funktioniert hat. Also 10 Jahre später waren kaum noch dieselben Menschen in den Plattenfirmen. Die Art, wie Musik konsumiert wird und gekauft und vermarktet wird, hat sich komplett verändert im Gegensatz zu der Zeit, als ich mit Echt unterwegs war. Wir haben ja noch so die Ende der 90er Jahre mitgenommen. Da herrschte ja noch diese besungene Goldgräberstimmung in der Musikindustrie. Und dann ist ja eigentlich erstmal alles zusammengebrochen und hat sehr lange gedauert, bis sich eine neue Musikbranche entwickelt hat. Und ich habe sowieso 10 Jahre zwischendurch, ich war zwar als Underground-Rapper unterwegs, aber hatte mit niemandem mehr etwas zu tun, mit dem ich früher geschäftlich musikalische Verbindungen hatte oder so. Sodass wir dann mit Deine Freunde wirklich wieder von Null angefangen haben und uns alles neu erarbeiten mussten. Was ich aber auch irgendwie gut und erfrischend fand. Und ich glaube, ich hätte das auch gar nicht so gut gefunden, da an alte Kontakte irgendwie anzuknüpfen. Ich fand das gut, dass wir jetzt wieder bei Null starten und ganz von vorne anfangen müssen.
Und Sie haben ja tatsächlich auch sehr früh Unterstützung bekommen von einem Titan der Kindermusik, von Rolf Zukowski.
Ja.
Hatte der nicht Angst vor Konkurrenz?
Nee, dafür ist der zu cool. Und hat ein zu offenes Herz und ist zu neugierig und irgendwie einfach ein cooler Typ. Wir haben den angeschrieben, weil wir ursprünglich die Idee hatten, uns Rolf Zukopfnick zu nennen. Im Hip-Hop macht man ja gerne so lustige oder semi-lustige Wortspiele und wir fanden das irgendwie witzig. Und ich kannte seinen Sohn, der ja auch Musik macht. Das war mein Nachbar. Und über den habe ich die E-Mail-Adresse von Rolf bekommen und dem haben wir dann unsere ersten 4 oder 5 Demos geschickt. Von unseren wirklich allerersten Songs zusammen mit der Frage, ob wir uns Rolf Zukopfnick nennen können oder sollten. Und er hat uns dann auf der Reeperbahn zu einem Stück Kuchen eingeladen und uns gesagt, dass er unsere Musik ganz toll findet und uns gerne unterstützen möchte und dass er uns aber abrät, davon einen Namen zu benutzen, der an seinen angelehnt ist. Und er hat es in ein Kompliment verpackt. Er hat gesagt, was ihr macht, ist zu eigen, um es an eine bestehende Figur anzulehnen. Das haben wir gerne angenommen, das Kompliment, und haben nochmal überlegt und uns dann für Deine Freunde entschieden.
Ja, und mittlerweile gibt es kaum eine Familie mit Kindern im Vorschul- oder Grundschulalter, die ihre Musik nicht kennt. Manche Textzeilen gehören zu stehenden Begriffen in den Familien. Bei uns ist das zum Beispiel, das muss doch wehtun, das muss doch zwiebeln wie verrückt, wenn sich jemand wehgetan hat. Oder auch wenn man Fußball guckt und sieht, wie sich jemand anders wehgetan hat.
Oh ja.
Aus dem Auersong. Was ist Ihnen bei den Deine-Freunde-Texten wichtig?
Also wichtig ist mir in erster Linie, dass ich einen spürbaren eigenen Bezug zu den Texten habe. Ich habe das große Glück, dass ich mich gerne an meine Kindheit erinnere und dass ich in einer tollen Familie aufgewachsen bin. Deshalb bringt es mir auch Spaß, gedanklich und auf der Suche nach neuen Songtexten einfach in die eigene Kindheit einzutauchen und da erstmal zu gucken, was waren eigentlich so die Sprüche damals, die meine Brüder und ich oder die wir auch von unseren Eltern gehört haben oder so, egal ob es was Positives war, wenn wir uns gefreut haben oder auch, was auch öfter vorkam, dass unsere Eltern einfach mal genervt davon waren oder uns dazu bringen wollten, irgendwas zu tun, dann überlege ich, was waren diese Sprüche und dann gucke ich, welche von diesen Sprüchen, auch wenn die mittlerweile schon sehr abgestanden sind, haben es irgendwie geschafft, sich über die Generation bis ins Heute zu übertragen und werden immer noch benutzt, obwohl sie gar nicht mal so gut sind. Und da ist zum Beispiel, glaube ich, ein gutes Beispiel sowas wie, mein lieber Freund, ich zähle bis drei, dass da so eine Androhung ist, als wird dann bei drei irgendwas passieren. Meistens passiert dann gar nichts und die Eltern müssen sich ein anderes Mittel überlegen, um ihre Kinder dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Oder so ein Spruch wie, Schatz, ich unterhalte mich gerade. Wenn einfach ein Elternteil sich kurz in Ruhe unterhalten will und das Kind hat aber ein eigenes Bedürfnis und zieht irgendwie am Ärmel und will unbedingt, dass es jetzt gehört wird. Das sind dann so Sätze, die vor 30 Jahren oder 35 Jahren, als ich ein Kind war, noch genau in dem gleichen Tonfall auch gesagt wurden wie heute. Also die Aussprache ist noch genau die gleiche. Es ist noch so dieser, ja, der Tonfall ist derselbe. Und genau diese Sätze zu finden, das bringt uns innerhalb der Band total viel Spaß, wenn wir die dann entdecken. Und noch viel mehr Spaß bringt es uns, wenn wir sie dann im Alltag zufällig auf der Straße oder irgendwie im Supermarkt in der Schlange von anderen Leuten hören. Und sie halt auch genau diesen Tonfall anwenden und wir denken, yes, das ist es, darüber haben wir schon ein Lied gemacht, dann freuen wir uns doppelt. Oder wir denken, cool, daraus müssen wir noch ein Lied machen.
Ja, und das ist ja auch Teil des Geheimnisses, ne, dass die Musik bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen funktioniert. Wie begegnen Ihnen denn Ihre Fans, also die Kinder? Die drehen doch bestimmt noch nicht so sehr durch, wie sie das als Teenie-Schwarm aus Echtzeiten gewohnt sind, oder?
Ja, es hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich damals noch sehr jung war und das dann schnell sehr anstrengend fand, so von außen auf so ein Podest gehoben zu werden. Und wenn man angeschrien wird, auch wenn man vielleicht toll gefunden wird oder so, aber das ist schon auch oft beängstigend und eher befremdlich. So, wenn man so denkt, ja, wie sollen wir uns denn jetzt normal unterhalten? Wie können wir denn jetzt aus dieser Begegnung irgendwie was Entspanntes machen, wenn da so gar keine Entspannung da ist? Und bei den Kindern ist es so, dass die total losgelöst und befreit meistens auf uns zukommen. Manche sind noch ein bisschen aufgeregt oder so, aber das Gefühl können wir denen dann auch nehmen, weil wir es auch von unserer Seite aus total genießen zu wissen, okay, die vielleicht sind wir jetzt, ne, die sagen uns das dann auch oft, dass wir so deren Lieblingsband sind oder so. Und dann so zu wissen, es liegt jetzt in unserer Hand, aus dieser Begegnung ein tolles Erlebnis für das Kind zu machen, was es vielleicht nie wieder vergisst oder so. Und wir mussten einfach nur 2 Minuten uns Zeit nehmen, freundlich sein, irgendwie ein Foto machen oder so und haben dann eine schöne Erinnerung geschaffen. Das ist ein Teil unseres Jobs, der neben den Konzerten auf der Bühne total viel Spaß bringt und für den wir uns auch nicht groß verstellen müssen oder zusammenreißen müssen, jetzt freundlich zu sein oder so. Das ist einfach total schön, dass das mit zu unserem Leben gehört.
Ja, aber welche Rolle spielt denn vor allem bei den Live-Konzerten eine gewisse Vorbildfunktion? Also mit Bierflasche auf die Bühne gehen, das geht zum Beispiel nicht, würde ich sagen.
Nee, das geht nicht. Wir müssen auf der anderen Seite aber auch kein Geheimnis draus machen, dass wenn das Konzert gespielt ist und wir auf dem Weg in die nächste Stadt sind, dass wir, wenn wir dann Lust haben, Bier zu trinken, dann können wir das durchaus machen und niemand ist uns böse. Ich finde sowieso, oder ich habe auch gerade bei unserem Publikum das Gefühl, dass die Kinder spüren das vielleicht und die Eltern, wenn die uns angucken, die wissen schon, dass wir auch normale, erwachsene Menschen sind, so, die jetzt nicht, ich sag mal, wie in der Schlagerwelt, wo das oft darum geht, ein Bild zu präsentieren, was dann schon sehr harmonisch und sehr, dass man immer eine weiße Weste hat oder so. Ich weiß gar nicht, ob der Schlager immer noch so ist. Ich will dem Schlager kein Unrecht tun. Aber auch bei Kindermusik war das ja lange so, dass man so ein sehr gekünsteltes Bild der immerwährenden Harmonie irgendwie aufrechterhalten musste, auch musikalisch. Und das machen unsere Texte nicht und so sieht auch unser Leben nicht aus und das weiß unser Publikum auch. Wir haben zwar einen moralischen Kompass als Band, so, wir versuchen einfach gute Menschen zu sein, aber wir sind nicht fehlerfrei und wir machen auch Sachen, die Erwachsene halt einfach so machen, die wir nicht verstecken müssen.
Ja, aber apropos Vorbildfunktion, was sagen Sie Kindern, die auch Popstar werden wollen, so wie Sie?
Das wurden wir tatsächlich schon relativ oft gefragt, wenn wir den Kindern begegnen oder auch wenn sie uns öffentlich Fragen stellen. Und meine Antwort ist dann immer, wenn du das wirklich willst, wenn du wirklich ein Musiker oder eine Musikerin werden möchtest, das Allerwichtigste ist, dass du Musik über alles liebst. Weil es werden Teile dieses Berufes bringen auch nicht so besonders viel Spaß und gehören aber einfach dazu. Es gibt auch Sachen im Anführungszeichen berühmt sein, die unangenehm sein können oder die nicht zu dem gehören, was man eigentlich möchte. Aber wenn man die Musik doll genug liebt, dann nimmt man das alles in Kauf und hat vielleicht sogar im besten Fall nicht mal ein Problem damit. Aber man muss Musik aus tiefstem Herzen lieben, dann geht alles andere auch.
Aktuell nimmt das Projekt Deine Freunde ja noch mal so richtig Fahrt auf, habe ich das Gefühl. Viele der Konzerte sind schon ausverkauft. Es gibt inzwischen Merch. Neulich habe ich sogar einen Deine Freunde Schulranzen gesehen. Freut Sie das nur oder sehen Sie gerade mit Ihrem Echt-Background auch Gefahren? Also das Musikgeschäft kann ja bekanntlich auch gnadenlos sein.
Nee, das freut mich, ehrlich gesagt. Ich freue mich, dass wir so eine breite Merch-Palette haben und dass wir uns da sehr große Mühe geben, das kann man ja auch alles verfolgen, wenn man sich die einzelnen Produkte anguckt, dass wir da keinen Schund unter die Leute bringen, sondern dass es alles erstmal durch eine ordentliche Qualitätskontrolle muss. Das ist in unserem Fall sehr wichtig. Aber sich ein bisschen breiter aufzustellen, und wir können uns hier ja ehrlich unterhalten, in Zeiten von jährlich rückläufigen Tonträgerverkäufen und sich zu überlegen, wie können wir dafür sorgen, dass wir nicht nur die nächsten 2 Jahre, sondern vielleicht die nächsten 10 Jahre noch weiter Musik machen können. Das finde ich schon gut und da bin ich froh, dass wir ein Team haben, was sich da ein bisschen breiter aufstellt.
Mittlerweile gibt es ja auch sogar ein Deine-Freunde-Hörspiel, Tür zu, es zieht heißt das.
Ja.
Wie kam es dazu? Wollten Sie Geschichten erzählen, die einfach länger sind als ein Musiktrack?
Ja, da hatten wir total Bock drauf, schon eigentlich seit Jahren das mal auszuprobieren. Es kommen ein paar Sachen dazu, die ganz praktisch sind, nämlich dass unser Sänger Lukas neben seiner Tätigkeit bei uns als Sänger von Deine Freunde auch Stücke, also Theaterstücke und Musicals inszeniert. Also der ist eh schon ab und zu dabei, Geschichten zu schreiben. Wir machen das mit Autoren und Autorinnen zusammen, aber Lukas hatte auch seine Finger im Spiel. Und wir hatten auch, also ich bin jetzt 43 und wir haben noch lange nicht vor, die Bühne zu verlassen, aber irgendwann wird ja der Tag kommen, wo wir aufhören, Touren zu spielen und Konzerte spielen zu können. Und irgendwie ist der Gedanke schön, dass wir trotzdem nicht aufhören müssen, Deine Freunde zu sein, indem wir vielleicht eine immer weiterlaufende Hörspielserie haben, für die wir ins Studio gehen können, für die wir Musik machen können und in der wir unsere Stimmen weiterhin benutzen können.
Florian Sump, alle unsere prominenten Gesprächsgäste haben einen Musikwunsch frei. Sie haben sich entschieden für den Titel Du musst zu Hause sein von Nils Frevert. Warum?
Ich habe mich für Nils Frevert entschieden, weil ich den, seit ich ein junger Junge war, naja, sagen wir so seit 16, ich bin ein glühender Fan von seiner Musik und seinen Texten. Der hat in mir immer so ein nicht greifbares Gefühl von Melancholie ausgelöst, was bis heute auf die Art und Weise kein Zweiter geschafft hat. Und außerdem war ja in den letzten Wochen hier und da die Hamburger Schule das Thema. Und da wurde über viele Musiker und Musikerinnen gesprochen, aber nicht über Nils Frevert. Und für mich ist er, egal ob der jemals zur Hamburger Schule gehört hat oder nicht, einer der wichtigsten Hamburger Sänger, die es hier so gibt und einer, der mich mit ganz vielen Liedern, die er geschrieben hat, tief berührt hat. Und deshalb wünsche ich mir Nils Frevert.
Da freuen wir uns drauf. Florian Sump alias Flo von Deine Freunde. Am 8. August ist die Band in Stuttgart, am 9. August in Friedrichshafen und am 10. August in Mainz. Noch gibt es einige wenige Karten für diese Konzerte. Herzlichen Dank, Florian Sump, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch.